Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planlos durch Mittelerde. Wir sind jetzt bei Kapitel 11 angekommen, glaube ich, ne? Also Folge 12, Kapitel 11 müsste das sein. Ein Messer im Dünkeln. Und bei mir ist mal wieder unser Gefährte, unser Führer, der Philbo.
Hallo, ich möchte nicht Führer genannt werden, danke.
Dann unser
Streicher.
Das unser ist unser Streich.
Nee, das ist noch schlimmer.
Das ist noch schlimmer.
Und ihr habt es schon gehört, Thiele ist auch wieder da. Hallo, Thiele.
Hallo.
Ja, wir reden über ein Messer im Dunkeln. Ich habe auch gerade irgendwie mein Tablet nochmal gesucht. Aber irgendwie, also ich bin gerade mitten im Umzugsstress schon. Und scheinbar habe ich es gerade irgendwo auf eine Kiste gelegt und die ist jetzt weg. Aber egal, aber ich weiß noch, worum es geht und ich habe mir Notizen gemacht. Aber falls wir jetzt irgendwelche Stellen direkt im Buch rausholen müssen, das müsst ihr machen, weil ich habe es gerade nicht vor mir liegen.
Das ist direkt umgezogen, ganz von alleine.
Ja, nee, wahrscheinlich habe ich es vorhin in der Hand gehabt und habe es dann irgendwo raufgelegt. Egal.
Egal.
Ist ja egal. Ein Messer im Dunkeln oder a knife in the dark. Wie heißt das Kapitel bei dir, Tina? Heißt es da anders? Weil wir wissen ja, die Übersetzung. Tatsächlich ist hier mal was 1:1 übersetzt.
Krass. Die Kapitelnamen sind bisher eigentlich relativ gleich. Immer nur so Einzelsachen sind anders, glaube ich.
Einzelsachen sind anders. Ja, wir fangen an beim Buch und ich war erst mal ganz kurz, dachte so, hä, wo sind wir jetzt? Aber wir sind gar nicht in Bree. Denn wir erinnern uns ja ganz zu Beginn, war ja quasi Teil der Scharade, dass Frodo sich ein Haus kauft und ein bisschen rauszieht von den ganzen Hobbits und da alleine lebt. Und seine anderen Hobbit-Freunde, wir wussten ja zu Beginn, dass die Truppe aus 5 Hobbits besteht, denn wir dürfen alle nicht vergessen, ihren besten Freund, den dicken, wie ist der, Fredegar Bolger. Fredegar Bolger ist der wichtigste. Das ist auch meine Lieblingsfigur in den Filmen. Der hat nämlich gesagt, ich mache den gefährlichsten Part von allen. Ich hüte hier das Haus, während ihr da euren Spaziergang macht und diesen komischen Ring wegbringt. Ich passe hier aufs Haus auf. Und das macht er richtig gut. Und der ist nämlich in diesem Haus. Und man merkt quasi, wie 3 schwarze Reiter in sein Haus einbrechen, also in Frodos Haus. Und Fredegar ist aber nicht doof, der hat ihn nämlich schon gesehen, der hat nämlich schon eine Ahnung gehabt, weil die alle, also es wird ja später auch so ein bisschen erklärt, dass man quasi die Präsenz der dunklen Reiter spürt, scheinbar. Und das sieht man hier, weil der hat schon vorher so ein dumpfes Gefühl und sieht dann, wie die 3 Typen quasi in den Garten einbrechen. Also stelle ich mir auch so lustig vor, wie so Deppen, die so über den Zaun klettern. Dann stolpert der eine noch. Dann sagt der andere noch, ey Achim, Mensch, jetzt krieg dich mal ein hier. Wir sind doch Profis. Und der gute Fredegar sieht ihn nämlich und läuft direkt davon und sorgt dafür, dass im ganzen Auenland die Alarmglocken läuten. Und alle sagen, hier sind Eindringlinge. Und ja, die schwarzen Reiter denken sich, jo, halt klar, das ist jetzt hier immerhin die Bestätigung, Frodo ist nicht hier und der Ring auch nicht, also lass mal weg hier. Und sie verlassen das Auenland und auf dem Rückweg steht auch geschrieben, sie reiten, glaube ich, die Grenzwachen nieder oder irgendwie sowas. Ist da irgendwas Spannendes zu berichten zu der Stelle? Nee, ne? Wahrscheinlich, also.
Nee. Also, das Einzige, aber das mache ich jetzt nicht, man kann quasi dann so eine Timeline, sag ich mal, aufstellen, wie viele Ringgeister unterwegs sind überhaupt in, sag ich mal, in Bree und im Auenland und sowas. Und wie viele wann wo sind von diesen Ringgeistern, das sind nämlich insgesamt 5. Das sehen wir aber dann auch am Ende des Kapitels.
Genau.
Und ich weiß nicht, das ist so das Einzige, dass man so ein bisschen die Timeline dann erstellen kann, wann die wo waren. Aber das finde ich jetzt für die Kapitelanalyse jetzt nicht so wichtig. Das ist dann eher sowas, wenn man wirklich richtig tief eintauchen will und dann genau wissen will, wann war Aragorn zum Beispiel, wann war Gandalf irgendwo, wo waren die Ringgeister irgendwo, dass man das alles so nebeneinander stellt. Das war auch das, was ich gerade vor der Folge nochmal recherchiert habe, weil es da nämlich um Gandalf geht. Was ich ganz interessant finde, ich glaube, das habt ihr auch so überhaupt nicht auf dem Schirm, deswegen werde ich das dann nochmal erwähnen, aber das bei den Ringgeistern finde ich, ist auch interessant, aber ist jetzt nicht ganz so wichtig.
Okay.
Also einfach nur, geht einfach nur um die Timelines.
Okay. Mir ist gerade nur beim Lesen nochmal aufgefallen, wir sind ja jetzt nochmal im Auenland. Also ich weiß ja, dass ganz am Ende das Auenlink nochmal, Auenland Thema wird, aber wird quasi bis dahin, kehren wir nochmal als Leser ins Auenland zurück bis dahin oder ist das jetzt erstmal wirklich, haben wir das Auenland jetzt verlassen?
Lass mich lügen, ich glaube nicht. Also okay. Wir tauchen dann erst, glaube ich, im 6. Buch wieder. Also
ja. Also ich weiß auch, dass da, ich weiß auch, dass da gewisse Sachen anders sind als im Film. Das,
ja.
Okay, da bin ich dann auch anders, sehr gespannt.
Anders ist gut ausgedrückt, da ist eine komplette Story-Arc, der im Film gar nicht vorkommt.
Das meine ich ja. Genau, was passiert als nächstes? Tine, willst du uns weiter erzählen? Weil ich bin hier sonst der immer am meisten quatscht und vielleicht wollen die Zuhörer ja mal deinen wohligen Längen lauschen.
Kannst du mir noch mal sagen, wie der Typ bei dir hieß? Gerade vom Anfang?
Fredegar Bolger oder so, ne? Bolgard?
Bolger.
Bei mir heißt der
Dick. Fredegar Bolger müsste da heißen.
Es hat mich gerade kurz verwirrt, wo du angesetzt hast. Ich war so, hä, wo bist du? Bei mir heißt der Dick Bolger, wie auch immer der Nachname ausgesprochen wird.
Einfach nur Dick. Dicker, der dicke Bolger. Ja. Dick Bolger, okay.
Ja. Naja.
Naja, der wird ja auch der Dicke genannt.
Ja, okay, stimmt. Gut, dann ist das so. Aber ich war kurz da so, hä? Was? Habe ich das falsche Kapitel gelesen? Aber dann, als du erzählt hast, war es dieselbe Story, die da ankam. Naja, okay. Also es geht ja dann im Prinzip, gehen wir dann wieder zurück zu unserer bekannten Gruppe. Und der Frodo erwacht aus seinem tiefen Schlaf, weil natürlich dann da tatsächlich die bösen Gestalten irgendwie auch dort sind. Es ist dann so ein bisschen Aufruhe, würde ich es mal beschreiben. So, und alles ist so, also ich glaube, Streicher möchte am liebsten sofort gehen, auf der Stelle, instant, packt nicht mal die Taschen und ist da ein bisschen dran, drauf und dran, zu sagen, wir müssen jetzt gehen, wir müssen sofort gehen, noch ohne früh über diesen Part habe ich ein bisschen geschmunzelt, da haben wir so, du kannst doch die Hobbits nicht ohne Frühstück gehen lassen. Die Ponys sind weg, alles weg. Und es gibt auch kein einziges Pony im Umkreis von, weiß ich nicht. Die versuchen dann noch irgendwie eins zu bekommen, um zumindest das Gepäck tragen zu können, sage ich mal. Aber das braucht alles sehr viel Zeit. Und Streicher wollte ja, wie schon erzählt, sofort los. Das passiert dann halt alles nicht, so wie er das gerne möchte. Drei Stunden später dann.
Aber sie konnten noch frühstücken.
Haben sie es geschafft, loszugehen. Und sie haben es tatsächlich auch geschafft, ein weiteres Pony, ein einziges trauriges, altes Pony, nenne ich es mal, oder ein mageres Pony, zu organisieren, damit das halt das Gepäck tragen kann. Von diesem etwas zwielichtigen Persönchen, der bei mir Lutz Farning heißt.
Ja, bei uns Lutz Farning.
Genau, den hatten wir ja vorletztes Kapitel auch schon mal. Das war so ein bisschen so ein, ist der jetzt gut? Ist der nicht gut? Was macht der? Der hat komische Gestalten an der Hand. Ja, an dem kommen sie auch noch mal vorbei, um halt irgendwie die begegnen dem halt irgendwie noch mal. Die haben irgendwie 12 Silberpfennige für dieses sehr magere Pony bezahlt. Scheinbar viel zu viel, was es überhaupt wert wäre. Aber sie sind damit zumindest ausgestattet und können jetzt endlich Herr Butterblüm verlassen. Haben die haben die den das tanzende Pony hinter sich gelassen, gehen nicht bei Nacht aus dem Dörfchen raus, sondern bei Tagesanbruch. Jeder bekommt mit, wie sie quasi da die Straßen verlassen, sind doch das Gesprächsthema überhaupt immer noch. Vor allen Dingen Frodo und seine Verschwindungszauberei. Das hat Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, irgendwo stand, wie lange sie darüber noch reden werden.
Ja, das in dem, wie war das sonst, ereignislosen Dorf noch Jahre danach darüber gesprochen wird.
Jahre danach werden sie auch noch sprechen. Und dann gibt es einen sehr lustigen, kurzen Exkurs zum Weiterleben der anderen Ponys. Die sind ja alle weg.
Da dachte ich auch ganz kurz, was ist das jetzt? Da dachte ich so ganz kurz. Also nochmal kurz, der Butterblüm ist auch ein richtiger Bro. Der hat nämlich gesagt, naja, ihr habt ja eure Ponys bei mir untergestellt. Deswegen bin ich ja euch ja was schuldig. Und deswegen bezahlt er quasi das Pony, was er gekauft hat, und gibt denen auch noch als Entschädigung ein bisschen Kohle mit. Und
ja, aber
die trotzdem, anderen, sind ja noch andere Viecher ausgebüxt, und wir erfahren dann aber, dass die einfach nur weggerannt sind. Und wieder.
Ja, die sind weggerannt.
Sehr lange Zeit.
Die sind weggerannt. Dann wird erzählt, dass die sich mit diesem Plumper, dass dieses andere intelligente Pony, dem sie schon mal begegnet sind, drei Kapitel zuvor.
Also wo das
sie
von hier Tom bald Bombardier?
Das von Tom Bombardier begegnet. Da sind sie wieder hin, weil sie sich da sicher gefühlt haben. Dann haben sie eine kurze, schöne Zeit bei Tom Bombardier verbracht.
Er hat da gehört, dann, was los war. Das finde ich auch geil.
Und der hat die dann bei dem Gastwirt wieder zurückgebracht, und dort lebten sie zwar ein friedlicheres Leben, aber ein härteres Leben als im Auenland oder halt auf der Reise. Da dachte ich mir auch so, also in meinem Kopf dachte ich mir so, hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er uns das jetzt erzählen muss, dass es den Ponys gut geht?
Weiß, also ich so dachte typisch. Aber auch schon ganz kurz, cool, was geht denn jetzt ab?
Aber es war schon super. Vorbereitet für so ein
Sequel. Genau, Spin-off.
Ja. So ein kleines.
Pony des Spin-off.
Die kleinen Ponys.
So eine kleine Doku-Reihe über die Tiere.
Der Herr der Ponys.
Der Herr der Ponys.
Achso, und was du noch nicht erwähnt hattest, quasi, der Lutz Fahnrich hatte sich ja auch im Gasthaus mit so einem Südländer unterhalten, der sich wohl auch scheinbar irgendwie so einer Gruppe angeschlossen hatte, und der ist jetzt auch verschwunden. Der hier Buddha-Blüm sagt halt auch zu den Leuten, die quasi zu seiner Gruppe gehört hatte, Arschlecken, wenn ihr jetzt hier so einen Pferdedieb anschleppt und der eure Pferde klaut, ist das nicht mein Bier, müsst ihr euch selber drum kümmern. Und die sagen aber auch alle, wir wissen gar nicht, wer das ist, der war auf einmal bei unserer Gruppe dabei. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß auch nicht, wenn früher so Kneipennacht war und man sich einfach bei irgendeiner Gruppe mit hingestellt hat. Und dann einfach mitgegangen ist. So ähnlich war der wahrscheinlich. Der ist einfach, hat dann immer mitgemacht, gehört jetzt zum Inventar. Und gut war.
Ja, der hat das war so das klassische Anhängsel, das du für eine Nacht gekannt hast.
Hier fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Wissen wir, also in den Filmen wird es ja klar gezeigt, dass die dunklen Reiter das sind, die da das Zimmer verwüstet haben. Haben wir die Bestätigung, dass das im Buch auch die dunklen Reiter waren? Oder war das dieser Typ, der da getürmt ist?
Nee, es waren schon die Ringgeister.
Okay, gut. Weil hätte ich mir sonst vorstellen können, dass der das im Auftrag gemacht hat, weißt du? Wobei,
Nee,
die trauen dem wahrscheinlich nicht zu.
Das war so ein Hansel. Ja, okay. Der kommt auch nicht wieder. Also man weiß auch nicht, wer das ist.
Ach so. Auch gut. Die Ponys kriegen so eine richtige Backstory und der Typ nicht. So ist das hier.
Nee. Da ist eine klare Verteilung von was wirklich wichtig ist und was nicht.
Okay.
Ja.
Also ich weiß auch nicht. Nee. Manche Sachen werden einfach so hingestellt und musst du akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und bei den Ponys kriegst du noch eine halbe Lebensgeschichte dazu erzählt. Fand ich spannend. Ja, naja. Jedenfalls haben sie es dann endlich irgendwann rausgeschafft. Und das Ziel ist ja immer noch Bre. Und der gute Streicher hat sich dazu entschieden, dass sie jetzt nicht mehr auf den Hauptstraßen reisen können, sondern über die Wälder.
Das Ziel ist Bruchtal, nicht Bre.
Ja, Entschuldigung.
Mit Zwischenstopp zur Wetterspitze will er ja machen, ne? Weil er ja sagt, da haben wir uns mit Gandalf verabredet.
Ja, Entschuldigung. Verwechslung von Orten.
Ist okay.
Genau. Nee, da sind sie dann unterwegs und wollen halt auf diese Wetterspitze, wie auch immer. Sind dann da eine ganze Weile unterwegs. Man beschwert sich über Mücken, was auch irgendwie so ein... Ich denke mir so, okay, erzähl mir was Spannenderes, außer dass es Mücken gibt und sie bei lebendigem Leib gefressen werden und die kleinen Hobbits damit Probleme haben. Genau. Sind sie da unterwegs und so ein bisschen versucht Streicher, glaube ich, die Gruppe also zusammenzuhalten oder versucht ihnen so ein bisschen Backstory von all dem zu geben, was er halt weiß. Und erzählt dann mehrere, ich weiß nicht, Geschichten, Gedichte von vergangenen Zeiten, möchte ich es mal nennen. Ja, die eine ist die Geschichte von Bären und Luthien. Oder Luthien, dass irgendwie eine Liebesgeschichte ist.
Das ist die Liebesgeschichte.
Ja. Okay, es ist die Liebesgeschichte. Die einzig wahre Liebesgeschichte. Genau. Regie. Wetterspitze. Da hast du eh schon angesetzt. Ja. Ne?
Nein, noch nicht ganz. Also auf dem Weg zur Wetterspitze.
Vielleicht kretsch ich erst mal kurz ein.
Ja, mach mal. Kretsch doch mal rein. Lass mich doch immer nicht so im Wald stehen.
Ja, also erstmal zu den Mücken. Wie heißen die? Mückenwassermoore, glaube ich?
Ja, irgendwie sowas. Mückenwasser. Es gibt über Mücken alle Wasser, ja.
Ja, ist jetzt nicht ganz so wichtig, nur als kleine, weiß nicht, Anekdote oder so.
Erzähl.
Die wundern sich doch auch, warum die da überleben können, oder?
Wer wo die Mücken?
Ja, Sam meint doch irgendwie, wie können die hier überhaupt überleben, wenn hier sonst kein Schwein vorbeikommt, das sie aussaugen können.
Ja, das ist bei Insekten immer komisch.
Ja, hast recht.
Aber ich find es lustig, weil die gibt es auch in den Filmen, aber nur in den Extended Cuts gibt es da extra eine Szene für, wo die da durchwatscheln. Und dann sagt, ich glaube Pippin oder Merry sagt dann auch, von was leben die, wenn die keine Hobbits kriegen?
Das ist genau wie im Buch.
Ja. Genau. Aber ich finde es lustig, dass das einfach nur so eine Extra-Szene ist.
Ja.
Ja, und dann eigentlich noch viel wichtiger. Also Tina hatte mir das natürlich auch gestellt, diese Geschichten, die der Aragorn erzählt. Das ist schon, also ich sag mal so, da können wir jetzt nicht wirklich tiefer eintauchen, weil ich glaube, dafür bräuchte ich 3 oder 4 Folgen alleine. Für das, was dort alles passiert, weil das ist alles Silmarillion.
Okay.
Ich kann nur erstmal dazu sagen, Beren und Luthien, das war ein Paar aus einer Elben und einem Menschen. Und so ganz grob ist es so ein bisschen auch Hint auf Arwen und Aragorn. Ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das kurz erzählt. Also ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz. Beren ist irgendwann gestorben. Und dann hat Luthien die Valar, sag ich mal, nicht angebettelt, sondern, wie sagt man das? Die hat die quasi die hat gebetet, die hat, glaube ich, im Silmarillion ist tatsächlich so, dass die zu den Valar gegangen ist und dann hat die da gesungen. Und es war wohl eins der
erste traurigsten Lieder
oder so. Genau. die da eine Valar jemals gehört hat. Und dann hat sie die Wahl bekommen, dass sie sterblich wird. Und das dafür darf Beren.
Entschuldigung, die Sendung hieß dann Valar Search. Nicht Star Search, sondern. Ach komm, ich fand's lustig.
Ich kenne keinen Star Search.
Nee, war ganz früher mal so eine.
Valars Idol heißt es, glaube ich.
Ja, Valars Idol. Oder nee, ich bin ein Valar, also, holt mich heraus.
Ja.
Sorry.
Wo war ich denn jetzt? Jetzt hast du mich schön unterbrochen.
Jetzt, ich müsste
Valar. Genau, der richtige Stand.
Okay, jetzt habe ich
es. Also, es ist so, dass sie dann die Wahl bekommen hat, dass sie entweder unsterblich bleibt oder dass sie dann sterblich wird. Dafür hat Beren quasi neues Leben bekommen Und sie wurde dann aber menschlich und die sind dann beide gestorben. Also er hatte, die hatten dann noch mal ein bisschen Zeit in Mittelerde zusammen. Und dann sind die aber beide gestorben. Und sie war auch dann die einzige Elbin, die quasi
richtig gestorben,
so gestorben ist. Die richtig gestorben ist, die auch nicht nach Valinor zurück konnte.
Aber wie, also dieses richtig gestorben ist einfach nur an Altersschwäche sterben, ne? Weil sonst Elben können ja auch hops gehen, ne? Also im Kampf und so.
Ja, alle Elben, auch wenn Elben, sag ich mal, ihre körperliche Hülle verlieren, sterben die nicht richtig, die kommen dann nach Valinor.
Ah, okay.
Also ich weiß nicht, wenn ich es jetzt so vergleichen sollte, was aber immer ein bisschen schwierig ist, würde man sagen, die Elben, die haben halt sowas wie einen Himmel und die Menschen haben einfach nichts.
Würde mich ja ankotzen.
Cool. Klasse.
Ganz toll. Na, und die haben im Leben, haben die doch noch irgendwie von Sauron irgendwie einen Zacken aus der Krone geklaut oder so.
Nicht von Sauron.
War das nicht Sauron?
Nicht von Sauron. Nee, dann nicht. Nein, hier, Beren hat einen Silmaril aus der Krone von Morgoth.
Ach, Morgoth. Ja, hier. Das ist der Boss von Sauron, ne?
Genau. Und das war dann, also auch wieder nur ganz kurz, der hatte dann diesen Silmaril in der Faust. Und das war schon komisch, weil eigentlich ist das so nicht mächtig, ne, dass er das gar nicht anfassen kann. Hat er dann aber irgendwie geschafft. Genau so, tatsächlich so ähnlich wie Star-Lord, als er den Infinity-Stein angefasst hat. Aber das müsste ich selber nochmal nachlesen. Das ist, wie gesagt, schon 6 Jahre her, dass ich das Silmarillion gelesen habe. Und der wurde dann von einem Wolf getötet, aber, also Beren. Ich weiß gerade nicht den Namen von dem Wolf, aber es ist ein ganz, ganz bekannter, ist auch so ein riesiger Wolf, der hat ihm quasi die Faust abbissen. Beren ist dann gestorben und der Wolf ist dann aber durch den Silmaril ist er dann selber gestorben.
Ha! Lusche.
Ja. Ja, und dann ist Beren, wie gesagt, dann gestorben und dann kam Lúthien und hat dann gesagt, hier bitte nicht und bla bla bla. Aber das sind wirklich so, sag ich mal, komplexere Sachen, dass man die jetzt nicht in dem Kapitel erörtern sollte.
Okay. Quasi auf dem Weg zu Wetterspitze sieht Frodo, also das ist ja für später wichtig, auch so quasi in der Ferne so merkwürdige Blitze im Osten und wissen aber nicht so ganz, was da abging. Und da kommen wir dann später nochmal zu, aber das ist halt auch wichtig, dass er das sieht. Also Aragorn sagt ja auch, ja, kann man nicht sehen, ne? Das ist zu weit weg, wie sieht man nicht? Ich bin kein Elb. Und ja, dann gehen sie weiter, ne? Ist das zu dem Zeitpunkt schon, wo Aragorn von Gil-galad erzählt? Nee, das ist ja Sam, ne? Sam erzählt doch das, rezitiert doch das Gedicht von Bilbo, also was Bilbo übersetzt hat, oder?
Na, eigentlich ist das erst Streicher, der das quasi anfängt zu erzählen. Genau. Und dann ist es Sam, der das quasi weitererzählt oder da die Hintergrund ein bisschen mehr dazu erzählt. Und da sind sie ja dann auf der Wetterspitze gewesen, oder?
Nee, ist andersrum, Tine.
Andersrum?
Also Sam trägt dieses Gedicht vor.
Ja.
Und dann kommt Aragorn mit den Insights dazu.
Ah, okay, gut. Also und weil was, irgendwer... Ja, Entschuldigung.
Nee, sag nochmal die Frage.
Nee, die Frage, das war, ich hab's einfach verwechselt, weil ich hatte das, den hatte nicht einer, ich dachte, Sam hatte gesagt, dass hier... Althobbit und hatte ihm dadurch Lesen und Schreiben quasi beigebracht, indem er ihn halt Gedichte vorgetragen hat. Bilbo habe das übersetzt.
Ja. Deswegen ja, das sagt kenne aber er das.
Nee, genau, also er sagt, nee, Bilbo hat es geschrieben und Aragorn, er hat es übersetzt. Und ja, auch nur so genau. Zum Teil, ne?
Ja,
glaube ich. Genau, und dann sagt Sam nochmal, okay, ja, der hat es so und so, bla bla bla. Er kennt eigentlich das ganze Gedicht, aber der hat nur den Teil auswendig gelernt, weil das andere mit Mordor zu tun hatte und da hatte er zu viel Angst.
Finde ich so süß.
Aber was interessant ist, Aragorn sagt, das muss Bilbo übersetzt haben und die Hobbits checken alle nicht, dass Aragorn Bilbo kennt.
Ja, stimmt. Das
fällt keinem auf dort.
Nee.
Nee, nö.
Ja. Also da geht's dann um... Da geht es dann um Gil-galad. Das ist einer der Oder es war der letzte Elbenkönig der Noldor. Noldor ist ein Volk der Elben. Es sind auch wieder Sachen, die eigentlich ins Silmarillion gehören. Also es gibt verschiedene Elbenvölker. Noldor, Vanya, Teleri und was weiß ich. Die sind alle zusammengefasst unter den Eldar. Also Eldar ist das Elbenvolk und die unterteilen sich dann nochmal in verschiedene Sachen. Und ja, ganz grob gesagt, die Noldor waren... Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das auch schon wieder so lange her ist. Meines Erachtens nach sind die Noldor die ein bisschen rebelliert haben in Valinor. Mhm. Also die Elbenvölker, die haben früher alle in Valinor gewohnt.
Vielmuckt.
Oder gelebt. Und dann kam irgendwann Melkor, der dann später Morgoth heißt, und hat die ein bisschen aufgestachelt. Und die haben dann quasi gegen die anderen Elbenvölker gekämpft. Da gab es dann auch sowas wie ein Genozid. Und die wurden dann verbannt. Und deswegen mussten die so eine ganz gefährliche Reise antreten. Da war dann Valinor noch ganz im Norden. Da sowas wie der Nordpol oder so. Das ist ganz kalt und so. Das ist auch so, wie Galadriel zum Beispiel nach Mittelerde gekommen ist. Das Volk der Noldor ist dann nach Mittelerde gekommen. Und da stammt eben Gil-galad auch von ab. Von diesen Elben.
Ich glaube, die Noldor.
Nur so ganz grob.
Gab es auch bei Schlacht um Mittelerde, Aufstieg des Hexenkönigs, war das eines von den neuen Einheiten. Die waren übelst krass im Fernkampf und die konnten aber auch, konntest du wechseln, dass sie Schwert annehmen konnten. Weiß ich noch, die waren übelst stark. Habe ich früher nur gespielt.
Ja, das. Ja, und die wurden quasi wie verbannt. Und deswegen wurde dann später von den Valar auch so eine, sage ich nun mal, eine Barriere eingerichtet, dass die nicht einfach wieder nach Valinor zurück konnten.
Power muss weg.
Wenn man Rings of Power geguckt hat, dann ist es so, in der ersten Folge sieht man das auch so ein bisschen.
Okay. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, fange ich mal demnächst mal an. Werde ich dann mal machen.
Aber ich habe auch gemerkt, dass Rings of Power, jetzt wo ich das Buch nochmal lese und die ganzen Sachen recherchiere, das ist ja ganz, ganz... ganz, ganz merkwürdig.
Ganz, ganz merkwürdig.
Also von der Timeline her, das ist uns ja auch schon aufgefallen bei den Grabunholden oder mir aufgefallen. Das passt alles zeitlich nicht so gut zusammen. Und da ist mir heute auch noch was anderes aufgefallen. Aber das müsste ich dann noch mal überprüfen. Aber ich glaube, wir sind jetzt Ende Staffel 2. Mhm. Die kam gestern die Folge raus. Also jetzt, wo wir aufnehmen. Und was ich interessant finde, also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, aber das habe ich, wie gesagt, noch nicht quergecheckt. Gil-galad ist da schon in den ersten zwei Staffeln der König von den Elben. Aber eigentlich wird er erst, von der Timeline dürfte der erst nach der zweiten Staffel der König werden. Ist ganz komisch. Die haben da auch dann Charaktere rausgelassen, glaube ich, um es zu vereinfachen. Und deswegen.
Ja.
Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Egal, hat der Giga-Chat.
Merkt man, ich bin immer so verwirrt von allem, was da passiert. Denke mir so, hä? Ich sehe nicht mehr durch.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Was ich noch sagen kann, Gil-galad ist am Ende des zweiten Zeitalters gestorben. Bei der Schlacht der, wie heißt das nochmal, die letzte Schlacht oder so? Ich weiß es gerade nicht. Das letzte Bündnis, glaube ich, heißt es. Wo auch Elendil gestorben ist und wo Isildur Sauron den Ring abgeluchst hat. Da ist Gil-galad auch gestorben. Da steht auch extra drin, in meinem Companion-Book, er ist von Saurons Flamme, ist er zu Asche verbrannt.
Der macht ja Sachen. Der macht ja Sachen.
Kannst du noch erklären, was der Gil-galad mit Giga-Chat. Der Wetterspitze zu tun? Giga-Chat.
Mit was?
Mit der Wetterspitze oder diesem Ort insgesamt? Ja. Weil das wird ja genau da erzählt. Also irgendwie, die erklären zwar so, dass es halt mit dem König zu tun hat, aber so irgendwie war ich ein bisschen verwirrt, was das jetzt das eine miteinander zu tun hat oder warum ausgerechnet an diesem Ort diese Geschichte einfällt.
Also die haben sich, bevor die nach Mordor alle mit ihren Herren, sag ich mal, marschiert sind, um gegen Sauron nochmal zu kämpfen bei dem letzten Bündnis, haben die sich dort getroffen. Also Elendil, die Menschen und Gil-galad, die Elben. Die haben sich dort bei der Wetterspitze getroffen. Und es ist nicht ganz klar, wo die Wetterspitze herkommt, wer die gebaut hat. Aber es wird vermutet, dass Elendil die bauen hat lassen. Und ich glaube, im Rückkehr des Königs erfahren wir dann auch noch mal ein bisschen was. Es gibt so ein, ich weiß nicht, wie das Kapitel heißt, ich glaube Palantir. Das sind diese sehenden Steine. Ja. Also im Film sieht man das ja auch.
Da skypen die miteinander.
Und genau, das ist wie so ein, weiß nicht, ja, da konnten die so telefonieren oder was weiß ich. So, ist, die Palantiri sind sowieso ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, ob die jetzt so richtig gut waren, was sie damit, also das, sie sind halt sehr mächtig. Und die Wetterspitze soll ein Ort gewesen sein, wo der Nordstein oder sowas von dem Palantiri platziert sein sollte. Oder dort einfach, ja. Es war, glaube ich, der nördlichste Stein.
Ja.
Oder Kugel, ich weiß nicht, ob es ein Stein ist.
Die sind jetzt 6 Tage insgesamt unterwegs schon mal. Und dann lagern sie am Fuß der Wetterspitze. Und ich habe mir noch notiert, Aragorn ist ein bisschen, nicht abergläubisch, aber der sagt zu Frodo so, über so eine Sachen redet man nicht, wenn der Feind in der Nähe sein könnte oder irgendwie sowas. Also so nach dem Motto, das bringt Bad Luck. Das ist, glaube ich, zweimal. Also einmal irgendwie die eine Geschichte will er nicht weiter erzählen. Das ist, glaube ich, die von GigaChat. Und noch irgendeine andere Sache, auf die Frodo erzählt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz genau sicher, was das war. Aber so, da merkst du so ein bisschen so, Aragorn, was ist denn hier los?
Ja, weil das zweite Mal ist auf jeden Fall, als Frodo sich darüber beschwert, dass er abgenommen hat. Quasi.
Ja, stimmt, dass er dann aussieht wie ein Geist. Und da meint Aragorn, genau, darüber macht man keine Witze.
Darüber redet, genau. Das macht man nicht, das sagt man nicht im Spaß. Fand ich auch merkwürdig.
Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass Aragorn ja die Ringgeister kennt und weiß, dass die ja so Geisterwesen sind.
Ja, ja.
Und ich gehe auch davon aus, dass Aragorn so ein bisschen die Vermutung hat, dass der Ring das bei anderen auch bewirken kann, auf lange Sicht. Also so der weiß ja, dass die Ringgeister durch die Ringe entstanden sind, die Sauron erschaffen hat. Oder die Sauron korrumpiert hat, so rum. Und deswegen sagt er das, glaube ich, dass man darüber jetzt nicht so Witze machen soll, wenn man direkt an der Quelle ist, um da am besten in diese Geisterwelt zu schlittern.
Aber krasse Diät, ne? Also die fressen ja trotzdem wie sonst was und jetzt sind sie mal 6 Tage durchgewandert, wo sie nicht so viel gefressen haben und Frodo ist schon gefühlt halb so viel. Also nicht halb so viel, aber er hat gut abgenommen. Da gibt's da bestimmt eine Herr der Ringe-Diät, die wir mal machen können. Bin ich dabei. am 6. Tag lagern sie nun am Fuß der Wetterspitze. Und so, sie trennen sich so ein bisschen. Also Sam und Pippin bleiben mit dem Pony vor Ort und bauen dann in so einer windgeschützten Senke das Lager auf. Und Streicher, Merry und Frodo, ja, besteigen den Gipfel. Und in dem steinigen Rund auf der Bergspitze, das war halt vor langer Zeit ein Wachposten des Menschenkönigreichs, entdecken die drei dann quasi, hier ist verbranntes Gras und ein Stein. Und auf dem Stein ist quasi ein Zeichen von Gandalf, oder sie vermuten, dass es von Gandalf ist. Da steht dann G3. Und Aragorn sagt gleich, das heißt, dass Gandalf am 3. Oktober hier war. Und also läutet sich dann auch in Erinnerung so, ja, das war vor den 3 Tagen, war das, als wir diese Blitze hier gesehen haben. Also scheint Gandalf da mit Blitzen und Feuern um sich geworfen zu haben. Und da hatte ich so die Frage, wissen die Hobbits eigentlich, was Gandalf für ein krasser Ficker ist? Weil die kennen ihn ja nur als Pyrotechniker auf so ein bisschen Veranstaltungen, ne? Also die haben den, glaube ich, noch nicht gesehen, wie der mit Feuer und Donnerblitzen um sich wirft, oder?
Also ich glaube, wenn überhaupt, dann kann das nur Frodo erahnen von irgendwelchen Storys, die er von Bilbo gehört hat. Aber ich glaube, so insgesamt weiß das keiner von den Hobbits. Auch Bilbo nicht unbedingt. Ich glaube, der weiß, dass Gandalf mächtig ist. Also vor allem im Hobbit gibt es ja 1-2 Stellen, wo man das auch merkt. Aber jetzt nicht so, dass der, weiß ich nicht, gegen 5 Ringgeister oder so kämpfen kann. Oder gegen. Ich glaube, das weiß keiner von den Hobbits. Aber das kann ich jetzt nicht.
Aber was genau da abging, bestätigen. Das wird, denke ich mal, später noch von Gandalf erklärt, ne?
Das wird, oder? Glaube ich, im. Wir haben jetzt noch ein Kapitel vor Bruchtal. Mhm. Und dann beginnt auch das quasi zweite Buch. Also die zweite Hälfte vom ersten Buch. Das heißt, glaube ich, viele Begegnungen oder zumindest auf Englisch heißt es Many Meetings. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und da, lasst mich nicht lügen, da erzählt er das, glaube ich, auch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Gandalf da gegen die Ringgeister gekämpft hat. Okay. Und deswegen komme ich dann, wenn wir darüber gesprochen haben, nochmal zu der Timeline von Gandalf, weil das finde ich interessant.
Okay. Ja, also Aragorn sagt ja auch, erklärt ja auch quasi, dass es so, also auch wenn Gandalf nicht in Bre war, kann es trotzdem sein, dass Gandalf jetzt in Bre ist und schneller an der Wetterspitze ist als sie, weil er halt sehr schnell reiten kann, wenn er will oder wenn das muss, erklärt er auch. Und im Prinzip ist ja das auch passiert, dass Gandalf denn, nee, Quatsch, er war ja gar nicht in Bre, aber dass Gandalf sehr schnell quasi dann an der Wetterspitze war. Doch, war er Bre.
Gandalf
war. Ja, doch, stimmt, haben die ja mit ihm abgemacht.
Genau, deswegen, ne? genau das also, habe ich nämlich nochmal recherchiert.
Ja. Und dann.
Und dreimal dürft ihr raten, an welchem Tag Gandalf nach Bre gekommen ist.
Na, gerade als sie abgehauen sind, bestimmt, ne?
Richtig.
Bestimmt, die sind gerade raus aus dem Tor. Er ist vorne rein.
Auf der anderen Seite, ja.
Also es wird, okay, dann kommen wir jetzt gleich mal dazu. Weil wenn wir jetzt eh schon dabei sind, das ist so, dass die Hobbits haben Bre erreicht am 29. September. Im Jahr 3018, ist jetzt nicht so wichtig. Von der, sag ich mal, normalen Zeitrechnung, nicht der Auenlandrechnung. Und sind dann einen Tag später sofort wieder aufgebrochen, das heißt am 30. September. Wir wissen, die wollten ungefähr um 6 los, sind dann 3 Stunden später, also sind die ungefähr um 9 los. Zu irgendwas zwischen 9 und 10. Und ich gehe davon aus, also Gandalf war auf jeden Fall am 30. in Bre, im 30. September, aber ich gehe eher davon aus, dass er abends dort war.
Ja.
Und dadurch, dass er natürlich Schattenfell hat, also ein extrem mächtiges Pferd und schnelles Pferd, hat er die natürlich auch überholt, weil der musste ja auch nicht irgendwo durch irgendwelches Gebüsch oder durch die Mückenwassermoore, sondern der konnte ja auch über die Straßen. Und deswegen war der auch deutlich schneller an der Wetterspitze. Und hat dann dort gegen die Ringgeister gekämpft und weil er nicht viel Zeit hatte, hat er nur so eine Mini-Nachricht hinterlassen. Und das ist auch genau das, was Aragorn dann richtig interpretiert hat. Das G steht für Gandalf und die 3, dass er am 3. Oktober da war.
Nice,
und krass. Das wird dann, glaube ich, auch nochmal erzählt. Alles, was in Isengard passiert ist, das muss alles davor noch gewesen sein.
Ja.
Warum er nicht rechtzeitig nach Bre gekommen ist.
Da kann das nicht auch sein, Frodo träumt doch irgendwann von Gandalf, wie der da abhaut.
Ja, das war, glaube ich, als die im Kriegloch losgegangen sind.
Achso, ich dachte, das war
Tom Bombadil. Genau, Tom Bombadil war das. Das kann sein, dass es zeitgleich war. Die waren bei Tom Bombadil sind sie angekommen am 26. September.
Dann am 28.
Und dann war so. Dann war Gandalf 4 Tage später, das könnte zeitlich passen. Ich weiß nicht, wie lange Gandalf in Gefangenschaft war in Isengard. Aber es kann sein, dass das alles noch erklärt wird. Wenn nicht, komme ich da nochmal drauf zurück, wenn wir das Kapitel viele Begegnungen haben, wo Gandalf dann auch seine Story erzählt.
Nicer. Aber ja, die sitzen da oben auf der Wetterspitze, machen hier ein bisschen auf Sherlock Holmes, sagen hier, ja, guck mal, Watson, das ist das Zeichen, sagen, alles klar, Gandalf war hier, hier ist ganz schön viel Feuer, der hat hier ganz schön Rambazamba veranstaltet. Und ja, sie sehen dann aber von da oben, fuck, da sind ja so 5 schwarze Gestalten auf der Straße. Die kommen ganz schön schnell voran, auf uns zu, ganz gezielt. Ja, Aragorn sagt auch, fuck, jetzt, ne, ich war hier viel zu aufgeregt, Gandalf zu treffen oder so. Also er gibt sich so ein bisschen selbst die Schuld, scheinbar, dass er die nicht früh genug gesehen haben oder so. Also er sagt das in irgendeinem Spruch, dass er irgendwas war. Er war zu unvorsichtig, keine Ahnung. Und sie kehren dann quasi zu den anderen beiden zurück Und er sagt dann noch, ach, hier die Mulde, Mensch, hier siehst, hätte ich mich ja direkt umsehen müssen, weil hier siehst du Feuerholz, das ist von Waldläufern, die hier öfter mal kampieren, aber da sind noch andere Spuren, das könnte auch Gandalf gewesen sein, aber ihr Deppen habt die ganzen Spuren jetzt schon verwischt. Fickt euch. Und dann sagt er, wir bleiben jetzt hier in der Mulde. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Wenn wir hier rausgehen, sind wir auf offenem Feld und dann machen die uns fertig und hier können wir uns zumindest irgendwie verteidigen. Und oder besser gesagt, hier können wir trotzdem irgendwie überleben. Es kommt dann, wie es kommen muss. Also die verstecken sich dann, oder die nicht verstecken, also die haben ja Feuer an und sitzen dann so Rücken an Rücken. Und natürlich tauchen die Reiter dann auf. Und Frodo fackelt gar nicht lange. Der hat so einen richtig krassen Wunsch, den Ring aufzusetzen. Und Sam will ihn noch so ein bisschen, na, nicht unbedingt dran hindern, aber der merkt so, ah, dem geht's hier gerade auch nicht gut. Ja, und Frodo setzt den Ring auf. Und jetzt sehen wir aber auch, dass Frodo dadurch die Ringgeister sehen kann. Und erkennt dann auch den Anführer der drei, der auch eine Krone auf dem Kopf hat. Und das ist dann wohl der Hexenkönig von Angmar. Aber das Wissen können wir eigentlich nicht haben als noch nicht Leser, ne? Aber, aber das wird dann der Hexenkönig sein. Und der sticht dem Frodo mit seiner Klinge in die linke Schulter. Und da hört es eigentlich auf, dass Frodo mit einem Riesenschmerzen umfällt und ihm aber noch der Ring von dem vom Finger rutscht und Streicher greift die Reiter an mit zwei brennenden Holzplanken, wie er ist. Und das war's. Das war das Kapitel.
Ja.
Aber da gibt's also, ja gut, wahrscheinlich, also was soll man da jetzt noch groß erzählen, ne? Das ist
ja, zu dem Kampf in Anführungsstrichen, das ist ja kein Kampf, man sieht den ja nicht oder man kann den ja gar nicht lesen. Weil Frodo ist genauso wie Bilbo. Die, wenn es einen großen Kampf gibt, wo die eigentlich dabei sein sollten, da sind die einfach ohnmächtig oder schlafen.
Das erinnert mich so.
Hobbit auch so.
Das gibt auch bei Game of Thrones gibt's ein Kapitel, wo Tyrion so eine Armee von irgendwelchen Wilden mobilisiert. Und dann sorgt er auch dafür, dass sie mit in den Krieg ziehen. Und dann geht der Krieg los. Er soll eigentlich an vorderster Front sein, kriegt aber durch Zufall einen Hammer von seinen Freunden ab und ist ohnmächtig. Und dann ist die Schlacht, also kriegst du dann im nächsten Kapitel von Bronn erzählt.
Ja, genau, das ist doch in der Serie auch so.
Ja, stimmt, das kann sein.
Das haben sie auf jeden Fall gezeigt, dass er da auch gleich sofort einen Schlag auf den Kopf kriegt und eigentlich die Schlacht gar nicht mitmacht.
Oder ist das bei Bilbo in den Büchern nicht? Ich muss mal überlegen. Egal, ist schon lange her. Ich muss mal wieder lesen.
Ich glaube, Bronn erzählt es dann auch, ja. Aber in den Büchern im Hobbit ist es bei dir, die Schlacht der Fünf Fähre ist es genauso. Da kriegt Bilbo ganz am Anfang Steine an den Kopf und dann wird er ohnmächtig. Und dann findet den keiner, weil er einen Ring auf hat.
Das ist ja und dann wie bei Harry. Alle,
der ist gestorben.
Das ist ja wie mit Harry im fünften Buch von Draco, oder dem sechsten Buch, wo von Draco sechsten auf die Nase kriegt. Und er ihn dann erstmal mit seinem Umhang runter. So, du fährst jetzt wieder zurück. Arschlecken.
Ja. Ja, aber sonst gibt es jetzt zu dem Kapitel nicht viel zu sagen. Man kann einfach noch so abschließend sagen, dass sehr viel Silmarillion-Stuff da in diesem Kapitel vorkommt. Ich glaube fast sogar, dass es mit am meisten ist. Aber das werden wir noch sehen.
Und ich fand cool.
Das ist vor allem, ich finde, wenn man das erste Mal liest, du hast so viele Namen, die kennst du nicht, du kennst das alles nicht. Das liest du und dann vergisst du das wieder. Und erst wenn du das Silmarillion gelesen hast, checkst du erstmal, was das eigentlich alles für ein krasser Hintergrund noch ist. Es ist so viel noch. Also das, was das Silmarillion alles noch umfasst, das ist Herr der Ringe ein kleiner Furz dagegen.
Da freue ich mich ja, wenn wir das dann mit unseren Enkeln
Herr der Ringe sind durchgehen. Ja nur so ein, zwei Jahre. Und Silmarillion sind ja, ich weiß nicht, 8000 Jahre, 6000 Jahre. Ja.
Also ich fand cool, weil hier passiert jetzt mal wieder was. Auch wenn sie den Großteil der Geschichte laufen, aber es ist halt mehr als nur im Gasthaus sitzen und tanzen und fand ich cool. Also ich freue mich jetzt, was jetzt passiert, weil jetzt nimmt's ordentlich Fahrt auf, denke ich mal. Der Titel des Buchs, ein Messer im, nicht des Buchs, des Kapitels, ein Messer im Dunkeln, hat das noch irgendeine metaphorische Bedeutung oder ist das quasi einfach das Messer, das Frodo quasi erwischt?
Nee, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, dass es sogar was nur mit dem Anfang des Kapitels zu tun hat. Also als die Ringgeister die Betten da überfallen mit den Messern. Aber jetzt, wo du es sagst, ich weiß, dass es bei den Filmen so ist, dass der Abschnitt, wo die Hobbits da, wo die Ringgeister da diese Hobbit-Betten zerstören und sowas, das heißt auch Knives in the Dark.
Oder obwohl sie das ja mit Schwertern machen. Und hier ist halt extra beschrieben, der Hexenkönig hat quasi ein Schwert und sein Messer in der Hand. Oder ein Dolch. Und deswegen dachte ich halt, das ist ja das einzige Messer hier. Oder, also
ich kann ja mal ganz kurz schauen, ob ich dazu was finde.
Ah, also ist jetzt wieder so eine Frage, aber das kam mir gerade auch nur so. Das ist...
Also, ja. Also es kann natürlich, ja, das passt eigentlich besser dazu, dass Frodo quasi mit der Morgul... Man erfährt gar nicht... Jetzt muss ich nochmal schauen. Erfährt man, dass das eine Morgulklinge ist?
Das steht da nicht, aber...
Das erfährt man wahrscheinlich also erst im nächsten Kapitel.
Sie sieht so anders aus. Also es wird so beschrieben, dass er sieht, dass da irgendwas drumrum wabert oder irgendwie sowas. Also die sieht halt nicht aus wie eine normale Klinge.
Dass die schimmert irgendwie. Das wird beschrieben.
Ja. Also es ist ja eine besondere Klinge. Aber ich glaube, das wird dann im nächsten nochmal. Im nächsten Kapitel nochmal erläutert. Aber ich bin mir nicht sicher. Das passt besser, weil es ist natürlich ein Messer so. Und die Schwerter sind ja. Aber das kann auch sein, dass es einfach nur eine Metapher ist, dass die Ringgeister quasi wie so ein Messer sind im Dunkeln, was man nicht sieht, was man nicht
kommen sieht. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch eine Redewendung einfach. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur das Gefährliche ist, was man nicht sieht. Das kann es natürlich auch sein. Aber gut, Freunde.
Rediger Bolger heißt im Englischen übrigens auch Fetti Bolger.
Fetti Bolger! Oh Mann. Der Arme.
Also das ist sein Spitzname. Rediger Fetti Bolger.
Achso, ich dachte schon. Na gut, im Deutschen nennen sie ihn ja auch der Dicke. Also in unserer, in der Krieger-Version.
Aber Dickbolger klingt schon richtig komisch.
Dick.
Da hätten die schon dicklich oder dicky.
Ja.
So ein bisschen verniedlichen wenigstens.
Ach ja.
Ja.
Na gut, Freunde, ich würde mal hier unser Outro anmachen. Oh, da ist es. Ja, es ist irgendwie immer, ich muss es irgendwann mal anders speichern, weil das ist immer auf so fast stumm gestellt. So, Leute, ich freue mich sehr auf unsere weitere Reise, denn es geht jetzt so in schnellen Zügen nach Bruchtal und da haben wir dann ja auch bald die Gefährten zusammen. Und ich habe mir, glaube ich, auch echt vorgenommen, ich werde demnächst mal nochmal wieder mit Herr der Ringe anfangen. die Filme, da habe ich gerade wieder richtig Bock bekommen. Und was ich mir vorgenommen habe, irgendwann mit Phil mache ich, kommt da mal zu mir und dann spielen wir Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs zusammen im Koop und machen da ein Let's Play draus. Das ist so ein geiles Spiel im Koop, fand ich. Das ist super.
Ja, aber da hast du ein Problem, weil ich nehme auf jeden Fall Aragorn.
Ja, dann ist das halt so. Ich fand auch, mit Legolas kam ich auch gut klar. Dem habe ich auch
ja, der ist ja OP mit seinem Bogen.
Ja, Mann.
Genauso wie wenn du Gandalf mit seinem Fernkampf, mit seinem Stab auf der höchsten Stufe hast. Es ist ja wie ein automatischer Sniper.
Ja, der war gut. Der war gut. In diesem Sinne, Leute, tschüssi.
Ciao.
Ciao.